Wir haben den Fußball erfunden, das haben wir garantiert nicht, aber wir reden darüber, denn wir sind ja keine Warmduscher. Wir sind
Öni Balzert,
Günther Hiege
und Andreas Boller. Ja, warm duschen ist eine Sache, die wünscht sich jeder in der kalten Jahreszeit. Aber es gibt ja Dinge im Fußball, die gibt's eigentlich gar nicht. Und dass ein Spiel ausfällt, weil die Duschen ausgefallen sind, hatten wir auch noch nicht.
Nee, das hatten wir nicht. Ich erinnere mich dabei, dass in Wuppertal ja auf vielleicht dem einen oder anderen Platz, zuletzt bei Rott, ja nur zwei Kabinen vorhanden sind und sehr viele Jugendmannschaften nach dem Training nach Hause fahren müssen, ungeduscht nach Hause fahren müssen. Die Jungs kommen auch umgezogen dahin. Allerdings ist der Unterschied natürlich, wenn ich in einer Bezirksliga spiele, die schon einen gewissen Anspruch hat und ich dann nachher tatsächlich 40 Minuten nach Hause fahre, geschwitzt und ungeduscht oder eben, oder man stellt sich unter die kalte Dusche, dann ist da schon ein Unterschied. Ich bin schon sehr gespannt, wie da die Entscheidung aussieht.
Aber wir müssen kurz erst nochmal die Geschichte erzählen. Bezirksliga Frauenspiel, WSV.
Gegen DSC Düsseldorf, 99.
DSC Düsseldorf. Und da in Düsseldorf
muss die Heizungsanlage ausgefallen sein, was zur Konsequenz hatte, dass auch die Duschen kalt sind.
Und daraufhin hat der WSV, also Trainer Thomas Richter und die Spielerinnen beschlossen, jetzt fahren wir wieder nach Hause, Spiel kann nicht stattfinden. Also für mich ist das Gefühl, das landet vom Europäischen Gerichtshof, mal mindestens, denn das ist schon eine schwierige Entscheidung, wie das Spiel jetzt gewertet werden soll oder ob es einfach neu angesetzt wird. Also so ein salomonisches Urteil wäre, spielt einfach mal unter der Woche nochmal. Aber ob der Gegner das mitmacht?
Also die Staffelleiterin hat ja wohl anscheinend gesagt, dass das Spiel dann wahrscheinlich gegen den WSV gewertet wird.
Ja, sie hat gesagt, das wäre kein Grund.
Genau, das wäre kein Grund. Und Thomas Richter hat, glaube ich, gesagt, wenn das der Fall sein sollte, dann würde der WSV Protest einlegen. Bin auch mal gespannt. Also auf der einen Seite muss ich ganz ehrlich, kann ich das auch verstehen, dass man bei der Jahreszeit jetzt nicht unbedingt nach dem Spiel kalt duschen will und dann wirklich da 40 Kilometer oder 40 Minuten zurückfahren muss, weil so viel Erkältung, wie es im Moment der Fall ist, sage ich mal, aufgrund der Jahreszeit und dann noch sowas, also nachvollziehbar ist das, finde ich.
Aber wenn man mal auch mal überlegt, was wir so als Spieler schon Kabinen und Duschen erlebt haben. Ja. Also es gibt so ein paar Geschichten. Als Jugendspieler habe ich das erlebt, dass bei uns, also beim Heimverein, da öfter schon mal das Wasser kalt war. Und wir hatten also sehr, sehr unseren ersten Vorsitzenden unter Verdacht, dass er, wenn das Spiel nicht gelaufen ist, dann in so Mitte der zweiten Halbzeit warm Wasser
als
abgestellt.
Strafe oder was, ja? Strafe.
Ja. Und danach gab es dann schon mal Flüche, wenn es kalt war. Ja. Oder guck mal, im Höfen, wie lange ging das Duschen über die B7? Oder wie war das?
Ja, stimmt. Früher musste man über die B7 in die Wirtschaft, die berühmte Wirtschaft, Name fällt mir jetzt nicht ein, zum Duschen rüber. Ja gut, aber das ist dann doch ein bisschen anders. Ich erinnere mich auch an Duschen, die so knallheiß waren und man konnte sie sich vorstellen, dass man sich im Prinzip verbrüht hat darunter. Das ist dann das andere Extrem. Ja, wir sind durchgekommen.
Eine Geschichte kann ich noch erzählen. Da spielten wir in der Landesliga in Dernau. Das ist ist ja leider bekannt geworden, die Stadt, durch das Hochwasser an der A. Und da musste man von oben, denn die einzige flache Ecke war ganz oben in den Weinbergen, da war der Sportplatz und man musste runterfahren, da ging es auch in so eine Dorfgaststätte rein, wo dann später auch die Dernauer Spieler dann Wein getrunken haben nach dem Spiel. Und das Fatale war unten irgendwo im Keller und man musste über den Hof und da war ein ganz großer Hund. Den haben sie dann auf die Gäste losgelassen. Also man haben schon einiges erlebt und man kann sagen, Warmduscher waren wir früher eher nicht, oder?
Nee, finde ich auch. Also ich meine, wir haben ja gerade ein paar andere Beispiele genannt. Wir hatten ja bei Union Wuppertal bis vor kurzem noch zwei Kabinen, also in einem Container. Da haben wir auch relativ regelmäßig auch kaltes Wasser gehabt, das muss man dazu sagen. Und wir haben dann das vorher angekündigt, die Spieler sind dann umgezogen gekommen und haben entweder dann da kalt kurz geduscht oder sind schnell nach Hause gefahren. Also nur im Sommer, finde ich, kann man das alles noch mitmachen, aber wenn es kalt wird, dann finde ich, ist das nicht optimal.
Ja, dann können wir eigentlich nur dem DSC 99, reißen sie, glaube ich, wünschen, dass sie dann
guten
irgendwann...
Guten Installateur wünschen
wir. Genau, aber es gab noch so ein paar kuriose Sachen, bevor wir jetzt so einen ernsten, da kommen wirklich noch ernste Dinge.
Wir kommen
Dinge
noch auf
heute.
Kalte Duschen zu sprechen.
auf eiskalte Duschen. Habt ihr gesehen in der zweiten Liga Magdeburg gegen Fürth?
ich kenne das Ergebnis, ja, aber ich weiß nicht, was du meinst.
Sensationelles Spiel. Also
ach so, doch, die Geschichte mit den Elfmetern, ja, ja, richtig.
Ja, also ja, das waren wirklich kuriose Dinge. Also ja, erstmal der vierte Torhüter hält 16 Sekunden lang den Ball. Das ist ja auch so eine Regel, die kann man auch so dehnen wie Kaugummi.
Die war mal früher etwas strenger, würde ich mal sagen.
Und er hat so lange den Ball hin und her getragen im 16er, dass sein ja, sein Mitspieler, der Herr Green, glaube ich.
Nee, der Jung, Gideon Jung, glaube ich.
Genau, genau, genau.
Früherer Oberhausener Spieler.
Ja. Überhaupt vergessen hat, in welcher Spielsituation man ist. Und den Ball aufnimmt, in die Hand nimmt und zum Abstoß dann auf den Fünfer legen wollte. Ja. Und dann, glaube ich, in der gleichen Spielhälfte eine Situation, wo es einen Foul am 16er gibt. Und der Daniel Heber denkt, es ist gepfiffen und nimmt den Ball im 16er und will ihn dann nach vorne tragen sozusagen, um dann, ja.
Früherer Essener übrigens, also.
Genau, ja, den genau, kennen wir noch. Ja. Der hat mit dem Felix Herzenbruch eine tolle Innenverteidigung gebildet, ist mit hochgegangen.
Also beide Situationen Elfmeter, ne?
Beide Situationen völlig unbedrängt, nimmt ein Spieler den Ball in die Hand, was eigentlich nur der Torwart machen sollte. Und beide Male gibt es Elfmeter. Einmal wird er verwandelt, dann im Nachschuss und einmal wird er so reingeschossen.
So eine ähnliche Szene gab es, glaube ich, letzte Saison in der Champions League von Bayern München. Ne? In Arsenal. In Arsenal, meine ich auch. Ja, da gab es dann keinen Elfmeter, da hat der Schiedsrichter dann...
Der Schiedsrichter hat gesagt, das ist ein Kinderfehler.
Ja, irgendwie sowas. Ja, ja. Ja. Und und stimmt, jetzt in der zweiten... Ja, ja, in der zweiten
war
Liga.
War natürlich eine Frechheit.
Hat auf Niveau, ja, auf jeden Fall. Und der Schiedsrichter jetzt in der zweiten Liga, der hat beide halt, Situationen geahndet halt.
Der zeigt halt, die zweite Liga in Deutschland ist erwachsene Liga.
Anscheinend, das, ja, ist, genau.
Und in der Champions League, da laufen noch viele Kindsköpfe rum.
Ja, ja,
das kann man manchmal so sagen. Ja.
Erinnert mich an die, wo gerade Alexandra Popp ja auch ihren Abschied aus der Nationalmannschaft bekannt gegeben hat. Sie war ja auch mal U17-Nationalspielerin und in Deutschland hat eine WM stattgefunden, U17-WM. War ich in Bochum beim Spiel Deutschland. Es war eine afrikanische Mannschaft, ich glaube Nigeria, ich bin mir aber nicht sicher. Und dann kam ein hoher Ball in den Strafraum der Afrikanerin und eine Feldspielerin hat den einfach mal locker aus der Luft gefangen. Die hatte auch etwas die Orientierung verloren. Also offensichtlich passieren solche Dinge.
Passieren die tollsten Spiele bei Ballspielen. Unvergessen ist mir beim Basketball, beim Barmer TV, ein Eigenkorb. Also es ging hin und her und plötzlich wirft eine Spielerin auf den eigenen Korb. Das war ein Endspiel um die deutsche Meisterschaft.
Und hat gesessen?
Hat so voll getroffen. War zwar nur kurze Distanz, aber sauber verwandelt. Und dann, als sie wieder dann kam sie runter. Also der Trainer hat dann oder mal gesagt, jetzt ist auch mal ein bisschen Päuschen. Und dann kam sofort der Dopingkontrolleur und hat ihr die Doping, so einen Zettel für die Dopingkontrolle in die Hand gedrückt. Ja, ja, wegen bewusstseinserweiternde Dinge. Ja, und unser Bewusstsein, wir müssen jetzt ist Schluss mit Spaß. Jetzt kommt der Einzelteil.
Jetzt kommt die eiskalte Dusche, die du angesprochen hast.
Kommt die eiskalte Dusche. Vielleicht kann man da ja auch irgendwie Protest einlegen oder ja. Manche wünschen sich, das Spiel wäre anders gelaufen. Ich glaube.
Wir sprechen über Wuppertaler SV Regionalliga gegen
1. FC Bocholt. Ja, 1-5. So, das wäre alles, kann alles passieren. Aber es hat halt schon 0-5 gegen Rot-Weiß Oberhausen gegeben und 1-4 gegen Paderborn. Und beide Spiele und auch dieses 1-5, das hätte noch viel schlimmer kommen können. Und das ist das, was wirklich auch die Leute, ich glaube, jetzt skeptisch macht, die das Spiel live gesehen haben. Also einige Zuschauer sind zu uns gekommen und haben gesagt, jetzt müsst ihr aber mal schreiben, was hier los ist und das kann man nicht irgendwie und ja, und es ist, also es macht sich so ein Unmut breit, weil so diese Hoffnungslosigkeit, da erwächst ja manchmal so Zorn oder Wut und so.
Also ihr seid in Anführungsstrichen unter Druck gesetzt worden, dass ihr jetzt endlich mal die Wahrheit schreibt oder verstehe ich das richtig?
Ja, ja, klar, ich kann es verstehen. Also was heißt die Wahrheit? Aber die Wahrheit ist ja immer nur das, was man dann aktuell auf dem Platz sieht. Und es hat ja wirklich dieses Zwischenhoch gegeben, wo drei Spiele praktisch keine Gegentore, wo man den WSV so gesehen hat, wie er sich vielleicht selbst wünscht. Aber das ist jetzt natürlich... Solingen war schon ein kleiner Rückfall. Das kann man noch vielleicht mit einer frühen roten Karte erklären. Aber dann kam Rödinghausen mit einer schwachen zweiten Halbzeit. So, und das, wir hatten letzte Woche schon gesagt,
dann der man allerdings auch gesehen hat, dass der WSV auch gut spielen kann, weil auch in Rödinghausen hat der WSV wirklich 30 Minuten lang gut gespielt, so wie das ja gegen Schalke dass das Spiel, was 1-0 gewonnen wurde, auch gewesen sein muss, dass die erste Halbzeit stark war, aber dann eben nichts mehr kam. Und das scheint im Augenblick so ein bisschen die Grundproblematik zu sein, dass man einfach diese Balance zwischen offensiv und defensiv nicht findet, beziehungsweise einfach sich viel zu sehr auf Konterspiel verlagert. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist eben auch, dann lässt man sich viel zu tief in die eigene Hälfte drücken. Und dann kassiert man schon das ein oder andere Tor. Und dann hatte man am Samstag leider noch den Eindruck, dass sie zum Schluss aufgegeben haben.
Konterspiel ohne Konterspieler ist nicht so.
Ja, Konterspiel ohne Konterspieler würde ich nicht sagen. Da sind ja Spieler, die Konterfußball spielen können. Aber es geht halt hinten und vorne nicht auf. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also wir hatten ja gerade gesagt, das Pokalspiel, da hatten wir die rote Karte angesprochen. Wir haben das Spiel in Rödinghausen angesprochen. Da haben wir gesagt, erste Halbzeit war ordentlich, da hätte man noch ein Tor schießen können. Zweite Halbzeit dann nicht mehr so gut. Das sind Dinge, die kann man erklären, aber so Spiele wie am Samstag kann man einfach nicht erklären. Und das ist dann, wie du gesagt hast, Andreas, dann diese Saison schon häufiger vorgekommen mit dem Spiel gegen Oberhausen oder gegen Paderborn, zweite Mannschaft. Und ich finde, da gibt's dann auch keine Ausreden mehr, also Ausreden in Anführungsstrichen, da gibt's dann auch keine Argumente mehr. Also wie will man das den Leuten erklären, dass man jetzt schon zum dritten Mal in einem Heimspiel sich mehr oder weniger abschlachten lässt? Und so klar muss man das auch sagen. Und was da nicht stimmt, weiß ich nicht, aber irgendwas stimmt nicht. Und da muss man, finde ich, dann auch mal die Dinge klipp und klar analysieren und ansprechen und dann vielleicht auch dementsprechend konsequent handeln, in welche Richtung auch immer.
Ja, bestimmt eine ganz schwierige Geschichte, weil wir haben ja nun auch keine leichte Saison. Man muss immer wieder die Voraussetzungen nennen, dass der WSV hier mit halbem Etat angetreten ist in dieser Saison.
Ja, aber wenn ich dich da unterbreche, Günther, trotzdem die Art und Weise, wie man diese Heimspiele gestaltet, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, weil es gibt andere Vereine, die noch einen kleineren Etat haben oder ungefähr ähnlich und die lassen sich nicht so abschlachten. Und das ist einfach eines WSV auch nicht würdig, finde ich. Also der Kader ist gut genug, um sich nicht so zu präsentieren.
Also da bin ich völlig bei dir. Ich wollte einfach nur mal ein bisschen ausholen. Ja. Er ist ja auch nochmal nachgerüstet worden in dieser Saison. Ja. Also man hat jetzt 29 Spieler, im Augenblick sind vielleicht drei jetzt nicht spielfähig, aber das ist ja schon das nächste Problem. Ein Kefkir, ein Behan Ametov haben 90 Minuten auf der Bank gesessen, auf der Benedikt Tribüne Wimmer. Saßen Reck, Talent von Rot-Weiß Essen und Nick Munsters, neben dem noch Verletzten offensichtlich, Job Munsters. Also das gibt jetzt schon die nächste schwierige Situation. Und die Einwechslungen, die jetzt am Samstag geschehen sind, die haben ja auch sämtlich nicht gezogen. Das heißt, also das ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Ich denke mal, jetzt auch mannschaftsintern wird das irgendwann zum Problem. Da muss man als Trainer sicherlich schon eine klare Linie fahren und eine gute Kommunikation auch haben.
Ja, vielleicht fangen wir mal ganz hinten an. Torhüter.
Bei denen schuldlos.
Ja, kann man nichts sagen. So, jetzt dann kommt die Dreierkette, ja. Also nach meiner Einschätzung, solange Bilo Grevic gespielt hat, war das alles noch soweit in Ordnung. Also zumindest wurde nicht desolat verteidigt. Als er raus war, ging es völlig raus.
Ja, wobei aber die Gegentore in der ersten Halbzeit, finde ich, und das hat jetzt gar nicht,
wie die
zustande kommen. Also das ist ja im Grunde genommen nur ein Begleiten. Das ist ja überhaupt keine Zweikampfstärke, keine Zweikämpfe. Also die werden nicht gewonnen. Der Gegner kann aus dem Halbfeld flanken. Da, wo der Ball dann auf der anderen Seite landet, lässt man den Gegenspieler im Rücken davonlaufen. Also das sind alles Dinge, wenn du so verteidigst, dann darfst du dich nachher auch nicht wundern, wenn du 5 Gegentore bekommst oder sogar noch hättest mehr bekommen.
Nee, das war so ein Unterschied zwischen schlecht und noch schlechter. Also in der ersten Halbzeit hatte man wenigstens noch das Gefühl, dass hinten ein Abwehrgefüge da ist. Also mit Bilo Grevic noch wenigstens ein Ankerpunkt und dann Dams und Gembalis. Nur, dass man, wie du sagst, die Leute rechts zum Flanken lässt, unbedrängt. Das ist ein Problem auch nach meiner Meinung vielleicht auch mit der Aufstellung, weil Kevin Hagemann hinten links, die Idee ist vielleicht, das funktioniert nicht.
Es gab mal, also schon nicht funktioniert.
Man nimmt sich vorne offensiv Kraft.
Na, es gab mal eine Zeit, da hat Hagemann diese Position gespielt, da hat er es gut gespielt, aber das war ein anderer Kader damals. Ja. Da war er viel mehr eingebunden ins Kombinationsspiel.
Genau.
Da hatte er hinter sich und neben sich wahrscheinlich Mitspieler, die von der Qualität her ein bisschen besser waren als im Moment. Und das meine ich jetzt gar nicht böse. Und da konnte er sich Freiheiten nehmen, sich da auch so ein bisschen davon zu schleichen und mit in den 16er reinzugehen. Das ist aber diese Saison nicht gegeben. Und da finde ich auch, dieser Reflex, wenn Kefkir nicht spielt auf der Schiene links, den Hagemann da hinzustellen, ist meiner Meinung Meinung nach die falsche Entscheidung.
Also das bringt, man sieht, dass es nichts bringt. Ja. Es war auch in Rödinghausen so, solange er vorne gespielt hatte, war der WSV aktiv vorne und hat auch Gegenspieler gebunden. Die Rödinghauser hatten einen riesen Respekt vor seiner Dribbelkunst und auch seinen Abschlüssen und überhaupt seinem Spielwitz. Und als Hagemann nach hinten ging, war das Signal, jetzt können wir mal aufrücken.
Mit der Umstellung
genau.
Schon merkte man das.
Ja. Und auf der anderen Seite, rechte Seite, da
Levin
ist ein,
Müller.
Ja. Levin Müller ist sicher ein Talent nach vorne. Der Junge macht viel gut, viel richtig.
Erste Tor bereitet der super vor.
Aber hat seine Schwächen in der Defensive. Ist ja auch kein Wunder, ist mit Sprockhövler in die Oberliga abgestiegen, aus der Oberliga abgestiegen. So, aber es hat einmal funktioniert und das war, als Kevin Bilica hinter ihm gespielt hat und die beiden sich ergänzt haben. Aber ansonsten hat man das Gefühl, da sind erfahrene Spieler wie Bilokrevic,
Gimbalis
die rechte Seite und da muss ich auf den Jungen mit aufpassen. Also irgendwo... Ich weiß nicht, ob man das als Spieler, als Innen, ich habe nie Innenverteidiger
gespielt. Ja, natürlich muss Gimbalis auf den Jungen mit aufpassen, aber Levin Müller, auch wenn er aus der Oberliga kommt, dass man im Rücken den Gegenspieler auch beachten muss, ich glaube, das lernt man auch in der Oberliga. Und ich finde, wir sollten nicht zu sehr anfangen, da rechts und links, sondern jeder muss sich da an die Eigennase packen, auch der Levin Müller. Warum er jetzt zur Halbzeitpause ausgewechselt worden ist, weiß ich nicht, da gab es ja ein Zitat.
Genauso wie Terrazino soll er eben angeschlagen oder leicht kränkelnd gewesen sein.
Ja, gut.
Es war von rot unterlaufenden Augen die Rede. Ja,
okay,
dann ist eben die Frage, kann er spielen? Ja. Oder so wie er natürlich in der ersten Halbzeit offensiv gespielt hat, sah das schon so aus, als ob er spielen könnte. Ja, so wie Marco Terrazino das 1:0 macht, war auch sensationell. Leider war das seine einzige Szene.
Ja.
Ja, und dann sind wir im Mittelfeld angekommen. Ricardo Krim ist eher mal die sichere Ballstation, aber... Ich sag mal, das ist alles auch ein bisschen wenig dann, was nach vorne kommt. Und bei Oktay Dahl, der erobert die Bälle und schießt dann dem Gegner in die Beine rein. Also,
okay. Wir sind ja jetzt im Grunde genommen bei einzelnen Spielern, Positionen und so weiter. Dann würdest du wahrscheinlich auch dich weiter nach vorne arbeiten. Aber grundsätzlich finde ich, wenn der WSV in dem Spiel am Samstag nach wie vielen Minuten sind es in Führung gegangen?
12
Minuten. Und dann hat man das Gefühl, so jetzt ziehen wir uns mal ein bisschen zurück oder man hat sich vielleicht vorher auch schon ein bisschen zurückgezogen, hat dann das Tor gemacht. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, wir hatten das gleiche Thema schon mal vor ein paar Wochen. Verstehe ich nicht, warum der WSV sich so weit zurückzieht.
Das auch noch bei einem Heimspiel. Ja, also ich sag mal, jeder sagt, es ist unser Wohnzimmer, hier wollen wir regieren sozusagen. Und das bei einem Heimspiel auch den Zuschauern anzubieten, eben nur so tief zu stehen, das ist schon
und vor allem, man zieht sich so weit zurück und trotzdem ist es ja so, dass der Gegner da wie Butter durch diese Abwehr reingeht. Also es ist nicht so, dass man sich zurückzieht, man kompakt ist und den Gegner nicht durchkommen lässt, sondern die Bocholter, die haben ja dann im Grunde genommen gemacht, was sie wollten und sind dann belohnt worden mit diesen beiden Toren. Und warum man dann nach dem 1:0 nicht vielleicht nachsetzt und versucht, ein bisschen auf das zweite Tor zu gehen.
Es waren tatsächlich noch 2-3 Minuten nach dem 1:0, wo sie nochmal nach vorne gespielt haben. Aber wie gesagt, nur 2-3 Minuten.
Und das ist vielleicht das Wichtigste an der ganzen Geschichte. Da würde ich mal gerne wissen, ob das eine Marschroute ist, die der Trainer vorgibt, dass die Mannschaft sich dann wieder ein bisschen fallen lassen soll. Oder ob die Spieler auf dem Platz da einfach eigene Ideen haben.
Ob sie nicht können oder ob sie nicht sollen.
Also gut, die Frage wird garantiert damit beantworten, dass der Trainer natürlich nicht vorhatte, so zu spielen. Aber wenn, dann muss natürlich auch von außen ein Signal kommen, wenn er sieht, das funktioniert so nicht, dass da ändert.
Oder es muss auf dem Platz sich einer hinstellen und muss sagen, Leute, hier so geht es nicht. Man rückt mal auf.
Ja, natürlich, da gibt's viele Möglichkeiten. Ich meine, man darf natürlich nicht alles dem Trainer in die Schuhe schieben. Das ist klar, nur ich finde nicht nur das Ergebnis, auch die Art und Weise erinnert halt an die ersten Spiele. Und da hatten wir das ja auch angesprochen. Und dann kam das Spiel in Düsseldorf, wie ihr euch erinnert, da kam der Befreiungsschlag. Wahrscheinlich auch, weil man vielleicht weiter vorne angegriffen hat, ein bisschen früher Ballgewinne hatte, dann zu Hause gegen Fortuna Köln sehr kompakt stand und gut stand und so weiter. Und jetzt verfällt man wieder irgendwie so ein bisschen in die alten Muster und das verstehe ich irgendwie nicht. Also
ja, zu den alten Muster gehört ja auch, dass man mit 3 Mann anläuft. Das ist aber vielleicht oft auch nur Alibi-Anlaufen, weil ich sehe jetzt nicht, dass die 3 Mann, das waren jetzt Bornemann, Terrazino und
Ceas.
Ceas noch am ehesten noch Bälle mal behauptet hat und sich in Zweikämpfen mal begeben hat. Die anderen begleiten, das Aufbauspiel des Gegners.
Wobei in den letzten Spielen, als die Ergebnisse da waren, haben die drei da vorne, also geackert. Hagemann, Terrazino und auch Bornemann, finde ich, haben es im Anlaufverhalten auch gut gemacht. Und das hat sich dann im Endeffekt auch aufs Ergebnis niedergeschlagen.
Weil man überhaupt erstmal die Null gehalten hat.
Genau, weil man hinten dann weniger Druck, also man hat den Druck so ein bisschen weggenommen für die hinteren Spieler, weil man vorne auch mit Tempo, mit Intensität angelaufen ist. Und das ist ja jetzt am Wochenende anscheinend nicht der Fall gewesen. Und da zieht sich dann im Grunde genommen wie ein roter Faden. Ja,
das kommt eben noch dazu, dass das Mittelfeld eben mit diesen beiden Spielern, Oktay Dahl und Grimm, Ricardo Grimm, einfach dünn besetzt ist irgendwo. Und wenn dann die Kompaktheit nicht da ist, dann schweben die ja völlig im leeren
Absolut.
Raum.
Absolut.
Ja, Oktay Dahl, der sich wahnsinnig gesteigert hatte, hat am Samstag sicherlich eine schlechtere Leistung gebracht. Er hat in der ersten Halbzeit auch den ein oder anderen Ballgewinn gehabt, sogar gute Ballgewinne, aber mit dem nächsten Pass war der wieder weg und das weißt du selber, Uni, dann ist alles vergebene Lebensmühe.
Ja, dann
ist der Ballgewinn fast kontraproduktiv, weil der Gegner dann in eine viel bessere Situation kommt, wenn er den Ball direkt wieder bekommt.
Ja, und dann kommt halt eben, wie gesagt, die zwei vielleicht auch individuellen Fehler, aber die das war jetzt nicht alles nur, weil hinten rechts da eine Lücke war, sondern im Prinzip war der Druck viel zu groß und ein Spieler wie Jan Holdak hatte viel zu viel Raum.
Hat sich ja auch vorher schon angedeutet, bevor die Tore gefallen sind, hatte Bocholt ja schon drei gute.
Die haben zwar gesagt, in den ersten 20 Minuten hat ihnen ihr eigenes Spiel nicht gefallen, aber trotzdem hatten sie schon in den ersten 20 Minuten mehr vom Spiel, muss man ganz klar sagen.
Und so ein Spieler wie Jan Holdak, der in keinen einzigen Zweikampf verwickelt worden ist. Ich meine, die ganze Liga weiß ja, was der für ein Faktor ist davon im Spiel von Bocholt. Nur beim WSV weiß man es offensichtlich nicht und das ist einfach, das haut nicht hin. Das kann man nicht bringen. Auch Marvin Lorsch ist bekannt, was das für ein ausgefuchster Spieler ist. Da muss ich so einem Levin Müller muss geholfen werden. Also du kannst nicht einen Oberligaspieler gegen einen Drittligaspieler laufen lassen. Und wie gesagt, und dabei ist Levin Müller noch wirklich fast der Einzige, wo man denkt, der bringt nach vorne noch ein Spiel mit, der hat Ideen oder macht mal was nicht so zu erwarten ist. Und auch seine Flanken kommen. Also, das ist, darf einfach so, können so Spiele nicht so abgeschenkt werden. Und was ich wirklich ganz schlimm fand, war in die Schlussphase des Spiels. Man weiß, dass Spieler nicht gegen Trainer spielen, aber sich so die Bude vollhauen lassen, weil auch hinten die in der Kette Gembalis und Dams einfach nicht mehr mitgegangen sind.
Ja, aber nicht nur die. Also man sieht ja auch, dass die Spieler, die davor spielen, nach verlorenen Zweikämpfen mehr oder weniger gar nicht mehr mit der höchsten Intensität versuchen, ein Gegentor irgendwie zu verhindern, sondern dann passiert die Situation, ob der Ball dann jetzt reingegangen ist oder nicht. Da gab es ja auch genug Situationen, wo der Ball daneben gegangen ist oder an die Latte ging oder drüber gegangen ist. Und wie dann im Grunde genommen sich direkt umgedreht wird, so nach dem Motto, ich habe damit nichts zu tun. Das sind so Zeichen, die sieht man im Fußball immer wieder in Phasen, wo es nicht läuft. Dann versuchen sich alle irgendwie so ein bisschen aus der Affäre zu ziehen. Ich warte nicht so nach dem Motto, also das ist kein gutes Zeichen, das muss ich
sagen. Gerade wo der Trainer eben so viel Wert auf Einstellungen, wie er immer wieder sagt, wir müssen arbeiten.
Das sind ja die Tugenden, die der Trainer immer vorgibt.
Die ein Trainer immer vorgibt, sie spielen sich dann auf dem Platz leider, zumindest am Samstag haben sie sich nicht gespiegelt und zwar schon in einigen anderen Partien auch so der Fall.
Ja, und wie gesagt, wenn man im 16er seinen Gegenspieler im Rücken verliert oder aus den Augen verliert, dann frage ich mich, was machen die da unten am Platz? Also das sind jetzt, gibt vieles im Fußball, was verzeihbar ist, aber das würde ich mir als Trainer so nicht gefallen lassen. Also ich bin nicht, oder es ist so, dass das nicht mehr auf den Trainer hören. Also irgendwas ist grundsätzlich faul, aber ich meine, jeder will da Fußball spielen und will professionell Fußball spielen, aber es war wirklich so schlimm, wie wir es jetzt schildern. Und es war nicht, das Schlimme ist eigentlich, dass es nicht das erste Spiel ist, es ist jetzt das dritte. Und so schön wie das alles ist mit dem neuen Rasen und so, aber die Gäste kommen hier hin und haben Spaß am Fußball.
Das kann nicht sein.
Nee. Und die spielen. Ja. Und wenn man die spielen lässt, dann spielen die genauso den WSV gegen die Wand und das wird nicht der letzte sein, der den WSV gegen die Wand spielt.
Ja. So klar muss man das, glaube ich, sagen. Jetzt. Also es bringt auch nichts, da irgendwie drum herum zu reden, sondern wie wir jetzt gesagt haben, das ist jetzt zum wiederholten Male so passiert und das kann nicht der Anspruch des WSV sein zu Hause. die Zuschauer, die jetzt auch nicht so zahlreich da sind, aber immer noch im Grunde genommen.
Das war schon enttäuschend. 1744 Zuschauer, ja, war schon für dieses Spiel sehr enttäuschend, zumal ja auch 200 aus Bocholt tatsächlich dabei waren.
Aber wenn man im Grunde genommen die auch noch vergrault, die da sind, also das kann nicht
absolut
sein.
Ja. Und jetzt geht's nach Düren, da waren wir diese Saison schon mal.
Die haben jetzt 5 Stück bekommen in Gladbach, glaube ich.
Wäre trotzdem, sauber. Also ich sag mal, das ist vielleicht aber auch wieder ein gutes Spiel für den WSV, weil es ist ein kleiner Platz, da kann man vielleicht auch mal wieder kompakter stehen. Ist zwar schwierig zu spielen da, das wissen wir alle. Wir haben ja die Erfahrung gemacht gegen Hohkeppel.
Immerhin wird diesmal nicht in Endlosschleife ein Lied gespielt, vermutlich, Andreas.
Also du sagst, das ist ein gutes Spiel. Ich sag, ist egal, ob das gut oder schlecht ist, gegen wen auch immer, da muss eine Reaktion kommen. Also ja, da gibt es... Das ist egal, gegen wen du jetzt am Wochenende spielst.
Ist klar.
Also auf jeden Fall in kämpferischer Hinsicht. Ich sag mal, nicht im fußballerischer. Da ist man in einer Situation, wo ein bisschen schwierig ist. Aber in kämpferischer Hinsicht muss da
deswegen
eine Reaktion
deswegen
kommen.
Deswegen kann es eine gute Umgebung sein, um sich wieder auf die Beine zu stellen.
Ich würde das aber schon erweitern, weil... Ja. Nur der Kampf, der kann es eigentlich für diese Mannschaft auch nicht sein, weil du musst einfach viel mehr spielerische Mittel zeigen, die du eigentlich in der Mannschaft hast, als das bisher sehr oft der Fall gewesen ist.
Ja,
ja, natürlich,
natürlich
kommt wieder der alte Floskel, wir haben hier kein Sparschwein, über den Kampf zum ins Spiel finden, aber trotzdem ist da was dran. Natürlich musst du erstmal eine Reaktion zeigen, auch in kämpferischer Hinsicht.
Absolut.
Aber ich möchte einfach mal, dass die Mannschaft zeigt, dass sie eben auch spielerische Mittel hat.
Was ich meinte ist, du hast natürlich recht, Fußball ist nicht nur Kämpfen, Fußball, du musst natürlich auch spielerische Elemente haben, aber mein Gedanke war einfach, die Basistugenden, ja, die man sagt heutzutage immer die Basics, also wenn die nicht stimmen in dem Spiel, nach so einer Klatsche wieder, dann weiß ich nicht, dann kannst du eigentlich dem einen oder anderen Spieler, der das nicht auf den Platz bringt, kannst du sagen, das macht keinen Sinn irgendwie. Also wer jetzt noch nicht den Gong gehört hat, dann...
wir waren ja an dem gleichen Punkt vor dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf und da kam mit Timo Bornemann ein Spieler rein, der den Kopf frei hatte, sag ich mal.
Der einen Unterschied gemacht hat und da muss man ja auch sagen, in diesem Spiel war dann auch der Nishi, der sich da leider tragischerweise verletzt hat, noch ein Faktor. Da hatte ja insofern eine Änderung stattgefunden, dass man nicht mehr hintenrum gespielt hat, sondern mit den langen Bällen von Lujan Bula dann agiert hat, was aber eigentlich eben auch auf Dauer keine Lösung sein kann.
Nee, auf Dauer
in
nicht.
In dem Spiel hat es funktioniert, aber daraus hätte man eben wieder mehr entwickeln müssen.
Ja, und was so ein bisschen nachdenklich macht, ist, dass die Entwicklung von Timo Bornemann, der da absolut frischen Wind reinbringt, und dann von Spiel zu Spiel sich dem angleicht, was wir sonst so haben.
Okay, da muss man natürlich auch sagen, er war natürlich auch angeschlagen jetzt in den letzten Wochen. Also ob er sich jetzt unbedingt dem Niveau anpasst, weiß ich nicht. Aber wenn jemand da natürlich auch Verletzungsprobleme hat, nicht hundertprozentig gesund ist, dann weiß man jetzt auch nicht so genau, ist er im Vollbesitz seiner Kräfte. Aber es sieht danach aus natürlich, als wenn nicht die anderen sich seiner Leistungen anpassen, sondern umgekehrt. Und das ist natürlich nicht gut.
Ja, Samstag 14 Uhr, 1. FC Düren. Beide Mannschaften haben Probleme genug. Wir werden mal sehen, freuen uns auf die Bratwurst. Aber wo wir bei dem Spielsystem sind, da haben wir ja letzte Woche auch drüber gesprochen, Spielsysteme.
Ja.
Zum Beispiel auch die Bayern so anstellen.
Ja.
In der Bundesliga sind ja auch die Spielsysteme im Moment alle auf dem Prüfstand. Also alle tun sich schwer, die dominierenden Mannschaften, zum Beispiel wie Bayern München oder Leverkusen, wo wir gesagt haben, die haben den Stein der Weisen gefunden, die Leverkusener, die verlieren halt nicht mehr. So, und bei Leverkusen am Anfang der Saison hat man gesehen, sie können alles, aber sie können nicht mehr verteidigen irgendwie. Irgendwie haben sie ein Loch in ihrem System. Und die Bayern, haben wir drüber gesprochen, mit zwei Innenverteidigern, die alte...
Es gibt jetzt eine große Diskussion in Deutschland, habe ich das Gefühl, ob Bayern München zu riskant spielt oder ob das in Ordnung ist. Ich habe gestern zufällig noch... nach dem Spiel gab es halt die Interviews mit Thomas Müller, da war Ballack mit dabei und da ging es richtig 5-6 Minuten wirklich sachlich und nur rein um die Fußballgeschichte, also ob das richtig ist, so zu spielen oder ob man vielleicht nicht ein bisschen absichern sollte, fand ich sehr interessant. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht, also auf der einen Seite hatten wir ja auch letzte Woche oder vorletzte Woche gesagt, ist das eigentlich... sehr mutig vom neuen Trainer, so zu spielen. Ja, auf der anderen Seite, wenn man wie in Frankfurt solche Gegentore bekommt, die Art und Weise, und nicht nur die in Frankfurt, sondern auch jetzt letzte Aston Woche,
Müller.
Genau, muss man sich vielleicht ein bisschen auch anpassen, weil in der Champions League sind die Gegner dann auch noch mal anders, wobei die Frankfurter das gut gemacht haben, muss man sagen. Also die Kontersituation.
Also ich denke, da wird schon kräftig nachgedacht.
Ja.
Das ist irgendwie, es gibt ja diesen Plan A mit zwei Innenverteidigern, die praktisch alles wegverteidigen und der Rest marschiert nach vorne und ist offensiv ausgerichtet.
Aber in dem Fall sollen nicht die beiden Innenverteidiger alles wegverteidigen, sondern in dem Fall sollen die Spieler, die relativ hoch draufgehen, pressen, sollen schon alles wegverteidigen. Ja, und das Wenige, was dann noch durchkommt, sollen dann die Innenverteidiger.
Also genau das Gegenteil, was der WSV.
Weil aller Offensivstärke sogar die beiden Innenverteidiger die Tore gemacht haben.
Ja, das stimmt, da hast du recht. Ja.
Aber ich glaube, dieses System mit den drei anlaufenden Spielern ist ja auch beim WSV so gedacht, dass die wegverteidigen. Also schon mal überhaupt die erste Welle im Spielaufbau des Gegners wegnehmen. Das schaffen sie nur nicht. Warum auch immer. Denn die erste Kette vom WSV wird oft überspielt. Mhm. Und dann kommt irgendwo das Niemandsland mit den zwei Spielern.
Ja.
Die werden dann von 3-4 Leuten überspielt. So.
Und ja, die Frage
also
ist ja.
Also hast du schon 5 Leute, die aus dem Spiel
ja,
sind?
Ja, die Frage ist ja, wie baut der Gegner sein Spiel auf? Es gibt ja Mannschaften, die bauen mit 3 hinten auf. Ja. Und es gibt Mannschaften, die bauen mit 4er-Kette auf oder mit den beiden Innenverteidigern, wo dann 6er sich vielleicht mal ein bisschen fallen lässt. Danach muss man ja so sich ein bisschen, im Grunde genommen muss man ja danach gehen. Aber die Bayern, die spielen ja mehr oder weniger dann, wenn es darum geht, hochzupressen, so in so eine Mann-gegen-Mann-Situation. Mhm. Da gibt es dann Pärchen auf dem Platz. Und wenn die Bayern dann hohe Ballgewinne haben, haben die natürlich so eine brutale Qualität auch dann für die Offensive, dass sie dann so schnell vor dem gegnerischen Tor sind und auch super Abschlussspieler haben natürlich. Ne? Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht, ob Kompany dabei bleibt.
Aber der Trainer, der kann aber auch zu Recht sagen, der hat denen bestimmt nicht gesagt, dass sie in der Nachspielzeit an der Mittellinie mit 5-6 Mann nochmal draufgehen sollen.
Auch das da war... Auch das war gestern Diskussionsthema zwischen Ballack und Müller. Da hat Ballack gesagt, Kimmich darf nicht in diese Ecke reinspielen. Und da hat der meiner Meinung nach recht.
Ja, und da dürfen sie nicht alle hinterher rennen.
Genau, und das war, glaube ich, in der Nachspielzeit.
Ja, sicher.
Ne? Und das hätten sie ein bisschen cleverer machen können, müssen, wie auch immer.
Ist ja schön, wenn sie es nicht machen.
Aber Müller wiederum hat natürlich Ballack entgegnet, dass die Art und Weise, wie Bayern spielt, ist natürlich risikobehaftet. Aber auf der anderen Seite führt es auch dazu, und da hat er auch nicht unrecht, finde ich, dass die Bayern das Spiel komplett unter Kontrolle haben. Aber unterm Strich haben sie trotzdem 3 Gegentore bekommen.
Also ich glaube, das ist eher ein Betriebsunfall. Man darf in der Nachspielzeit nicht mit allen Mann vorne in die Ecke reinlaufen. Weil es war ja komplett, das Spielfeld war ja komplett offen.
Ja. Und du hast recht, aber die Diskussion ist auch gefährlich, die jetzt kommt, weil 50% der Experten sagen, ist richtig, wie Kompany es macht, und die anderen 50% sagen, ja, nee, das ist zu
riskant. Also ich meine, manchmal situationsbedingt müsste man auch mal Fuß vom Gas nehmen.
Finde ich auch, ja. Ja,
das finde ich auch. Das ist einig.
Ja, genau.
Und dann, wenn ich 3-2 führe in so einem Spiel, ich weiß, Frankfurt, die Eintracht gegen Bayern, das ist ein besonderes Spiel. Das hat Tradition, und Tradition zählt ja im Fußball nicht, aber ich weiß, dass es eine besondere Stimmung ist, und die Bayern haben sich immer in Frankfurt schwer getan, weil dieses Spiel hat Intensität. Und wenn ich als Bayern München so ein Spiel 3-2 führe, dann Fuß vom Gas und man kann man auch mal so ein bisschen Schema einfach
spielen. Ja, ich finde einfach, dass man nicht eine komplette Saison auf die Art und Weise Fußball spielen kann. Ich finde, man muss ab und zu mal ein bisschen Fuß vom Gas
nehmen. Ja, aber die anderen, die eine komplette Saison so gespielt haben, wie sie gespielt haben, die lassen dann Punkte gegen Holstein Kiel.
Ja. Ja, die haben im Moment andere Probleme, glaube ich. Die sind defensiv, finde ich, nicht, das hatte Radetzky jetzt, glaube ich, die Tage gesagt, ein bisschen nachlässig, nicht hundertprozentig bei der Sache. Vielleicht hat dem einen oder anderen, haben die zwei Titel nicht so gut getan. Das mag ja sein.
Ja, das muss man ja auch ganz klar sagen. So toll, wie die offensiv letzte Saison gespielt haben, es hat einfach auch die Abwehr gestimmt. Das war ja auch ein ganz großer Faktor da mit den beiden Innenverteidigern, die wirklich sensationell gespielt haben. Und das ist im Augenblick offensichtlich nicht so ganz.
Aber ich glaube, da geht es auch um das komplette Defensivverhalten. Ja, nicht nur die ganz hinten, die letzte Reihe machen, sondern auch die weiter davor auch dafür sorgen müssen, dass, wenn der Gegner im Ballbesitz ist, dass man da Balleroberungen hat. Also da würde ich eigentlich komplett die ganze Mannschaft mit reinnehmen.
Ja, ich erinnere mich so an die Spielsituation, wo Bayer minutenlang den Ball im eigenen Besitz hatte. Hm. Also mit Kurzpässen den Gegner praktisch nur zum Laufen gebracht hat. Da kannst du natürlich kein Gegentor kriegen, wenn du immer einen Ball selbst hast.
Ja.
Und das fehlt auch so ein bisschen im Moment. Also dieses, ich habe das Spiel unter Kontrolle, ja. Aber wer kann ein Fußballspiel schon über 2 Jahre unter Kontrolle haben? Aber eigentlich ist es ja ganz schön für die Liga.
Das finde ich auch absolut.
Dass ein bisschen was los ist. Also so noch so ein Durchmarsch von Bayer Leverkusen wäre ja auch langweilig gewesen, was es sowieso nicht gibt, weil Bayern gibt es ja noch. Stuttgart tut sich schwer, Bayern tut sich schwer. Und Uni, unser Tipp,
ja, gut,
unser Tipp lebt. RB Leipzig, unser Tipp lebt. Wir sind ja so weit von mutig, weil natürlich wird Leipzig kein Meister, aber wir haben es mal drauf getippt. Halten die Abwehr, hält dicht. 2 Gegentore, glaube ich, nur.
Ja.
Gewinnen 1-0 in Heidenheim.
Ja, aber in Heidenheim muss er erstmal gewinnen. Ja. Also auch wenn sich das jetzt so anhört, als wenn das normal wäre, aber in Heidenheim ist, glaube ich, nicht so einfach. Ja, gut, schauen wir mal. Also der Tipp, den haben wir ja beide. Leipzig haben wir das genannt, aber ich glaube mehr aus Verzweiflung irgendwie war das. Aber
na, warte mal.
Man weiß es nicht. Ja.
Warte mal ab. Aber wie gesagt, der Frank Schmidt hat zum ersten Mal so ein bisschen Publikumsschelte betrieben, hat gesagt, was erwartet ihr denn?
Ja,
also. Ja, zu den Fans. Also die in der Kurve, die hätten so irgendwie, so was sie dann sich verabschiedet hätten von den eigenen Zuschauern, das hätte sich so mehr wie Volkstrauertag angefühlt und ja, die guten, lieben Schwaben da im wie heißt das da oben, die Ecke?
Boah.
Ich komme gleich nicht drauf.
Ja,
ich weiß,
es ist nicht der Breisgau.
Auf der Alp oder irgendwie. Ja.
Erfolgsverwöhnt anscheinend.
Ja, doch.
Schwäbische Alb, ne? Oder?
Ja, so ähnlich. Genau. Ja. Und die haben, glaube ich, jetzt schon so nach dem Motto, also Europapokal muss es mindestens sein. Da sieht man mal, wie die Ansprüche wachsen.
Ja, absolut. Aber finde ich ganz gut, dass der Schmidt dann auch mal reingrätscht. Weil anscheinend hat er ein gutes Gespür dafür und er ist ja schon lange genug da.
Er sagt, im Prinzip hat die Mannschaft sehr, sehr gut gespielt, vor allem nach einer Europapokalwoche. Ja. Was glaubt ihr denn gegen RB Leipzig, eine Champions-League-Mannschaft, die Atletico Madrid und Juventus Turin Paroli bietet?
Also hat er absolut recht. Absolut.
Man muss die Kirche sozusagen, ist ja ein Dörfchen da, Heidenheim, lassen. Genau. Aber mit Heidenheim, Kiel, das sind ja alles Namen, das sind ja Metropolen. Die zweite Liga, da sind ja die richtigen schweren Fälle. Und Wolfgang Ley von Eurosport, der hätte einen absoluten Namensjoke draus gemacht. Kees van Wonderen ist jetzt Trainer von Schalke. Unser Herr Fimpel nicht mehr.
Genau, der geht wieder zur zweiten Mannschaft.
Zur zweiten Mannschaft, den sehen wir dann in der Rückrunde im Parkstadion wieder. Und das van Wonderen, wir werden uns noch wundern, hätte Wolfgang Ley gesagt, was mit Schalke alles noch passiert. Ja, dann werden wir bei unseren eigenen Strategen wieder.
Sind wir in Wuppertal wieder angekommen.
Die Wuppertaler Strategen. Das stand ja so im Mittelpunkt des Wochenendes, Derby in der Bezirksliga. Und das ist eigentlich so ausgegangen, wie man es dann doch fast erwarten konnte.
Ja, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also ich hätte schon, weil Ronsdorf eine sehr gute Saison bisher spielt, Günther. Ne? Also
5 Siege in Folge hatten sie, glaube ich.
Ne, ein Unentschieden war noch dabei, aber kann sein, 5 Siege in Folge und dann noch ein Unentschieden. Aber enttäuscht haben die, glaube ich, nicht. Also vielleicht hat Vohwinkel jetzt einfach auch mal das gezeigt, was in ihnen steckt. Ja, also ich meine, die haben einen super ambitionierten Trainer, die haben eine Mannschaft sich zusammengestellt, so wie sie haben wollten, aus der letzten Saison entwickelt. Und da muss man auch einiges erwarten. Und vielleicht haben sie jetzt einfach mal die Erwartungen erfüllt. Ne? Unser Freddy hat mal wieder getroffen auch. Also da haben dann vielleicht Dinge auch mal funktioniert. Ronsdorf war ja auch nicht chancenlos, wenn ich den Peter Rischek da richtig verstanden habe. Also ich glaube nicht, dass Ronsdorf enttäuscht hat, aber vielleicht hat einfach Vohwinkel mal das gezeigt, was sie können. Haben ja davor auch schon in der Woche 2-0 in Wülfrath gewonnen. Das muss man auch erstmal schaffen.
Also und wir hatten in der Woche dann gegen Rader vom Wald, glaube ich, noch 3-2 gewonnen. Ja. Also eigentlich ein Pflichtsieg, der bei erst in letzter Sekunde
9 Punkte in einer Woche, mehr kannst du nicht holen. Ne?
Aber worauf ich hinaus wollte, weil du sagst, Freddy Lühr, Andreas, wie ist das? Wofür hat man Torjäger?
Also wenn ein Torjäger, ich glaube 40 hat er gemacht oder 42 in der letzten Saison,
stand eine 4 vorne.
Dann ist das kein Zufall, dass er im Spiel gegen TSV Ronsdorf, also was ganz hoch angesiedelt wird, dass er dann der Mann ist, der die Tore macht. Das ist kein Zufall. Das sind die Spieler, die dann die Spiele entscheiden, weil sie halt eben dann wirklich die die Qualität vom Tor haben?
Ja, ich glaube, Freddy Lühr hatte diese Saison noch nicht so viele Tore geschossen. Aber jetzt kommt dieses Spiel und wer entscheidet das im Endeffekt? Das ist dann so ein Torjäger dann wahrscheinlich.
So ist er dann manchmal. Aber wie gesagt, da steckt dann auch eine sehr gute Mannschaftsleistung dahinter. Und mal gucken, vielleicht sind sie ja jetzt ins Laufen gekommen, die Vohwinkler. Ja. Und wäre ja schön, dann sind mit Vohwinkel und mit Ronsdorf zumindest zwei Mannschaften in der oberen Tabellenhälfte, während der SV Germania dann weiter unten jetzt wirklich Abstiegskampf pur. Gell?
Ja, genau. Wie ist das so schön im Fußball? Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Ne? Und so kann man das vielleicht bei Germania, die haben 1-0 knapp verloren in Wermelskirchen und hatten auch gute Torschancen, haben ein gutes Spiel gemacht, haben sich dagegen gewehrt gegen die Niederlage, aber haben dann wieder keine Punkte mitgenommen und die haben jetzt, glaube ich, kommendes Wochenende spielfrei. Da können sie sich so ein bisschen, sage ich mal, ihre Wunden lecken und dann neu angreifen.
Ist, weil da 17 Vereine nur sind in der
genau.
Liga.
Genau, Dabringhausen hat ja zurückgezogen vor der Saison, 17 Vereine.
Also du musst zwei Mannschaften hinter dir lassen und
plus noch eine
alles dritte, andere. Zwei Mannschaften musst du hinter dir lassen, die letzten habe ich ja schon abgezogen und die jetzt zurückgezogen hatten.
Ja,
und
aber darüber hinaus ist es, glaube ich, so, also der 17. und 16. steigt direkt ab und der 15. muss noch Relegation spielen.
Okay,
das
ja,
heißt,
gut.
Du musst immer nur drei hinter dir
okay,
lassen.
Okay, ja.
Genau. Und und darum geht's für Germania.
Durchhalten, ist, ja, genau.
Jetzt darum kann es auch nur gehen, das muss man dann auch klipp und klar ansprechen, auch wenn Sascha Odina von vornherein vielleicht da andere Ambitionen hatte. Aber was nutzt sie als Trainer, wenn du die Latte hochhängst und das ist im Augenblick nicht realistisch? Ne? Ja. Dann hilfst du dir damit auch nicht im Prinzip. Wenn das damit nicht funktioniert, die Mannschaft anzustacheln, dann muss man eben, umschalten. Und ganz klar, dann ist es eben auch egal, wenn du gegen Harzopf oder gegen wen 0-5 verlierst, du musst in den Spielen da sein,
das ist es,
die auf Augenhöhe sind gegen die Mannschaften, von denen man sich absetzen muss.
Ja.
Ja, und der Kreisliga A, da geht's weiter mit den Wuppertaler Vereinen oben. Die stehen alle gut. Ja, hat sich, glaube ich, nur noch Union Velbert dazwischen gemischt.
Genau, Union
die
Velbert.
Ersten sechs Plätze ist so das, was am Ende den Aufstieg unter sich ausmachen wird.
Die ersten sechs da Plätze. Ist ja auch noch Heilinghaus mit dabei. Die würde ich auf jeden Fall weiterhin mit dazuziehen, auch wenn sie im Moment punktemäßig so ein bisschen hinterherhinken.
Ja, das hat ja der Trainer von Jugoslawien auch klar gesagt. Sehr starke Mannschaft gegen sie da 4-2 gewonnen haben.
Heilinghaus hat 2-0 geführt zur Halbzeitpause und dann haben die Jugos aufgedreht und haben das Ding, 4-2 für sich gedreht. Also ich finde Heilinghaus auch, wie gesagt, wenn sie jetzt nicht ganz oben mit dabei sind, die Saison ist so lang, da sind noch so viele Punkte, die Liga ist sehr ausgeglichen, da jetzt kommen im Grunde genommen die Wochen und Monate, wo Mannschaft
die Spiele oben sind, gegeneinander sind. Ich kann dir mal eben vorlesen, also nächste Woche wird Rott gegen Union unser Spiel des Tages sein.
Ja.
Uni, bist du mal wieder dabei, dann spielt Union gegen Sonnborn bis jetzt die einzige Mannschaft, die noch nicht geschlagen wurde. Linde gegen Union, der sensationelle Aufsteiger Linde gegen Union, Sonnborn gegen Rott, bestimmt auch ein super Spiel, wenn die Konstellation bis dahin so bleibt. Das weiß man ja noch nicht. Ne? Aber trotzdem, Linde gegen Rott, Sonnenborn gegen Linde, Union gegen Jugoslawien.
Jetzt kommen die Spiele.
Ja, jetzt kommen die Spiele. Ja. Also das wird wirklich super spannend. Und also diese Kreisliga A ist auch super spannend, genauso wie es unten. Unten ist es ja auch super spannend mit Hellas, die sich jetzt so ein kleines bisschen befreit haben durch das 1-0 gegen Fortuna. Was passiert mit Fortuna?
Was auch passiert mit Fortuna?
Was passiert mit Sudberg, was ja eigentlich auch eine nicht nur Traditionsmannschaft, sondern da war ja auch ein bisschen Anspruch und sie hatten einen neuen Trainer, was dann möglicherweise nicht funktioniert hat, aus welchen Gründen auch immer, die sich auch von da unten befreien müssen. Unsere breiten Burschen Barmen, die jetzt Gott sei Dank wieder angefangen haben zu punkten, die möglicherweise aus der Sommerpause ganz schlecht gekommen sind. Ich werde mich diese Woche mal mit dem, was sich da bei den breiten Burschen tut, ist immer wieder ganz toll, herzerfrischend. Die haben sich da eine Überdachung, Tribünenüberdachung hingesetzt, die echt Maßstäbe setzt.
Haben schon die Schwebebahn.
Die Schwebebahn wird gerade neu gestaltet durch einen Graffiti-Künstler. Der Lack abgeblättert und so weiter. Aber das wird wieder wird instand gesetzt und sicherlich schön werden. Also das ist ganz toll. Und das spielt sich eben in dieser Kreisliga A auch alles ab. Also wirklich eine spannende Liga.
Aber weil du gerade die Trainerwechsel, also Fortuna, da sind die beiden Trainer ja zurückgetreten letzte Woche. Jetzt haben sie einen neuen Trainer, Kesaris heißt der gute Mann. Die haben jetzt ein bisschen unglücklich 0-1 gegen Hellas verloren, war ein wichtiges Spiel. da hört man halt auch bis zur Winterpause geht's erstmal so weiter und dann hört man, dass im Winter entschieden wird, ob es überhaupt grundsätzlich weitergeht. Also das sind ja, so meine Informationen.
Ganz bitter, ja.
Da muss man halt mal abwarten, wie es weitergeht. Du hattest gerade gesagt, Sudberg hat jetzt auch einen neuen Trainer. Beidaktade heißt der neue Trainer.
Kam von Langenberg.
Genau, war jetzt nicht zuletzt noch in Langenberg, sondern letzte Saison in Langenberg. Hatte jetzt in der Zwischenzeit erstmal keine Mannschaft, die er trainiert hat. Da muss man jetzt auch mal gucken, die Sudberger haben meiner Meinung nach eigentlich einen ganz guten Kader, eine junge Mannschaft, wundert mich, dass die so unter Wert laufen im Moment. Da muss man jetzt einfach mal gucken, ob der neue Trainer Beidaktal das hinbekommt, diesen Kader wieder so ein bisschen auf Vordermann zu bringen und sich weiter zu verbessern. Also, wie du sagst, Günther, sowohl oben als auch unten wird es die Saison in der Kreisliga A sehr spannend. Und die Topspiele, die jetzt kommen, die werden dann vielleicht dann auch mal so im Grunde genommen zum Vorschein bringen, wer wirklich ganz oben bleibt. Es kann aber auch sein, dass die Mannschaften sich gegenseitig so die Punkte wegnehmen und dass das noch länger so geht, dass da wirklich viele Mannschaften im Rennen sind.
Ja, da kann man fast von ausgehen, würde ich sagen.
Ja. Ja, ich kann mal gespannt sein. Rott hat schon mal 9-1 gegen 7 vorgelegt.
Rott ist im Moment die absolute, genau, ohne den Top-Torjäger.
Also ihr habt alle Gründe, jetzt Rott zu unterschätzen.
Wer? Wir?
Ja.
Ja, das wird ein interessantes Spiel auf jeden Fall. Also, ja.
Auf dem Rott?
Ja, in Rott, ja, relativ kleiner Platz.
Relativ ist untertrieben, ja, würde ich sagen.
Der ist wirklich klein. Ich bin mal gespannt, wie das läuft. Also da gibt's ja viele Spieler, die sowohl in Rott als auch bei uns in der Vergangenheit beim Gegner auch gespielt haben. Also das wird ein schönes, interessantes Spiel. Du hast gesagt, Günther, Spiel des Tages oder Spiel der Woche wird das sein. Ich denke mal, das sollte dann für alle Zuschauer, die da hinkommen, dann auch einfach ein schönes Fußballspiel
sein. Ja, das wäre schön, wenn da auch ein paar Zuschauer dabei sind. Ja. Und der Trainer von Rott hat ja noch ein kleines Geheimnis gemacht, wie es dem Torjäger geht, ob der vielleicht irgendwann wieder spielen kann.
Was hat der genau gesagt? Der Heilungsprozent ist fortlaufend.
Ja, der Heilungsprozess
ist
fortlaufend. Ich kann es dir nicht genau sagen.
Dass er gegen spielt, ist ja klar.
Also der Heilungsprozess ist fortlaufend, könnte vieles heißen. Wir werden sehen am Sonntag, ja.
Ja. Aber wie gesagt, nicht nur auf den aufpassen. Aber wenn der spielt, ist schon, ich habe ihn mal gesehen, allein wie der Mensch auf dem Platz steht, wie gerade, der hat einen super Körper, mit dem er offensichtlich dann auch noch umgehen kann.
Wir müssen, wenn Hatzic spielt, ich gehe davon aus, dass er spielt, müssen wir auf den aufpassen. Wir müssen auf die anderen auch aufpassen, aber Rott muss auch auf uns aufpassen. Ja. Das sollte man auch nicht vergessen.
Das ist das Allerwichtigste, genau. Haben wir beim WSV gesehen. Man muss eben auch selber Akzente setzen, sonst macht man es dem Gegner zu einfach.
Ja, und nicht am Sonntag, sondern schon am Samstag spielt der CSC seine nächste Partie. Irgendwie ist keine Regelmäßigkeit zu erkennen, weder im Spielplan noch bei den Leistungen beim CSC. Der Landesligist am Donnerstag ein Sieg und jetzt eine Heimpleite. Also eigentlich sah alles so aus, als wenn die Kronberger jetzt mit einem Sieg gegen Hilden 2, hätten sie noch mal eine Chance gehabt, oben sich näher ranzuknabbern. Aber jetzt sieht es eher mal wieder nach Mittelfeld aus.
Ich glaube, das ist auch so die Realität in Kronenberg. Also man sollte jetzt die Erwartungen da, glaube ich, auch nicht viel zu hoch hängen. Amann ist sicherlich oder ist wahrscheinlich nicht so stark gewesen wie VfB Hilden. Ist eben ein bisschen enttäuschend, wenn man eben nach so einem guten Start wie in dieses Spiel mit Führung und eben auch ganz gut gespielt hat, dann eben nichts mehr kommt. Das ist sicherlich das, was den Luciano Villari als Trainer am meisten ärgert.
Ja, ich habe den Spielbericht natürlich von Marc Postos auch gelesen. Also ich glaube, das war eins der schlechteren Spiele vom CSC diese Saison.
Das ist schon das Schlechteste.
Und ja, und dann finde ich, dann muss man halt auch damit leben, dass man so ein Spiel verloren hat. Was mehr wehtut, sind so Punkte wie letzte Woche, zum Beispiel letzte Wochenende, wo sie 2-0 geführt haben beim letzten und dann noch 2-2 gespielt hat. Also ich glaube, das tut dann richtig weh. Und das ist so ein bisschen bei Kronenberg, weiß man nicht so richtig, woran man ist da. Aber manchmal spielen sie richtig gut und machen die Punkte. Aber es ist halt so, ich weiß nicht, das wievielte Spiel, wie Marc auch geschrieben hat, mit 2 Gegentoren, das ist auch so ein bisschen Dorn im Auge, finde ich. Also, dass man so regelmäßig diese Gegentore bekommt, Das sollte man versuchen, vielleicht mal zu null zu spielen, wenn es geht.
Das wäre auch mal am besten.
Ich glaube sogar, das wollen die.
Ja, das glaube ich auch, dass sie das wollen. Ja.
Und am besten wäre es, wenn man das schaffen würde, am kommenden Samstag, da geht es nämlich zum VfL Jüchen-Garzweiler.
Gute Mannschaft.
Tabellenführer.
Ja, Tabellenführer, auch. Ja.
Ja, und ja. Da muss man mal sehen, was
darf man aber das Tagebau sind, aber das sind aber eigentlich so Spiele, wo es vielleicht auch einfacher ist, finde
ja,
ich.
Ja, also, könnte sein.
Wir spielen ja auch in Rott beim Tabellenführer, beim klaren Tabellenführer, sind in dem Fall Außenseiter. Die Kronberger werden am Wochenende auch Außenseiter sein und ja, und da kannst du eigentlich nur gewinnen.
Könnte sein, dass es genau da wieder den Kronberger-Effekt gibt, den hat es ja oft schon gegeben, dass man dann, wenn man nicht mit ihnen rechnet, dass sie dann wieder mal zuschlagen. Also zuzutrauen ist es ihnen, aber Garzweiler, die wären, wenn der CSC hätte, dann wären sie auf 6 Punkte dran gewesen, hätten auf 3 Punkte verkürzen können, dann wären sie richtig wieder im Geschäft gewesen. So sind es jetzt schon mal schlappe 7 Punkte, ja.
Trotz dieser Wechselhaftigkeit bei Kronberg ist man ja doch einen Schritt weiter als in der vergangenen Saison. Das muss man einfach mal ansprechen.
Ja, ja.
Ja, und jetzt wollte ich euch noch was zeigen. Das ist eine alte Eintrittskarte, da steht drauf U21 EM-Qualifikation Deutschland-Nordirland 5.9.2008. Das ist der Beweis, dass ich es gesehen habe. Da habe ich damals 5 kommende Weltmeister gesehen.
Im Stadion am
Zoo. Stadion am
2008 Zoo. War das das letzte Länderspiel, U-Länderspiel?
Nee, nein, da kam noch was danach, ich glaube.
Ja, da war noch ein Spiel mit Selke, glaube ich. Das haben wir auch zusammen gesehen.
Aber das hat Geschichte geschrieben, weil in der Mannschaft war Mesut Özil, Toni Kroos, Semih Khedira,
Mats Hummels.
Mhm. Wen haben wir denn noch?
Und noch einer. Hören wir das vielleicht?
Nein.
Nicht? Nee.
Wir wissen es nicht mehr, aber es waren auf alle Fälle mindestens 5 Weltmeister, spätere Weltmeister da. Und das zeigt, dass es sich auch lohnen wird am 14. Oktober, jetzt am kommenden Montag, wenn das Fußballwochenende
heute in einer Woche,
ins Stadion am Zoo zu gehen. Ich glaube, zu ganz zivilen Preisen kann man beim Länderspiel gegen Ghana guten Fußball sehen. Auf alle Fälle kommende Stars, vielleicht auch bei Ghana den kommenden Weltstar oder ein Champions League Spiel. Sieger, da ist alles drin und wir freuen uns drauf.
Trainer bei den Deutschen, Hannes Wolf mit Co-Trainer Lars Stindl, da ist ja auch schon einiges an Prominenz aufgeboten.
Lars Stindl ist Co-Trainer geworden, das wusste ich gar nicht. Aha. Gut.
Muss wohl so sein. Und Keke Top ist plakatiert auf den auf den Plakaten, Spieler bei Erstligaspieler von Werder Bremen. Mal gucken, wen wir sonst noch sehen, aber eigentlich sollte es erfrischender Fußball werden.
Wanner spielt in der U21, glaube ich. Den haben sie dahin befördert oder beordert.
Dein Lieblingsspieler, Andreas.
Ja, der macht schon gute Sachen. Also.
Ich glaube, der Wanner erinnert den Andreas an Wolfgang Overath.
Linksfuß,
Zehner. Andreas ist natürlich einer, der Overath immer geliebt hat, glaube ich, als Fußballer. Ne?
Ja, war mein Vorbild.
Dein Vorbild, ja.
Soll man es schon mal haben. Ja, kurz noch zu den Junioren, also da hat der WSV, die Junioren schließen sich leider im Moment den Senioren an, was die Probleme angeht. Und das heißt, sie verlieren. Das muss man bei den eher mehr oder weniger unglücklich, also bei den B-Junioren muss man sagen, jetzt nach dem Lauf, den sie hatten, vielleicht hatten sie am Anfang auch den Lauf, man muss auch immer ein bisschen Glück dabei haben. Fußball ist auch eine Glückssache.
Wobei sie aber wohl ein gutes Spiel gemacht haben, der Trainer war zufrieden, hat 2-0 geführt.
In Duisburg?
Genau, in Duisburg. MSV. Aber im Moment haben sie wahrscheinlich so eine Phase, im Gegensatz zur Anfang der Saison, wo die Dinge vielleicht so ein bisschen gegen sie laufen. Ja,
ja, und die A-Junioren, die verlieren dann doch recht deutlich. 3-0 zu Hause gegen Schwarz-Weiß-Essen.
Sicherlich ein bisschen enttäuschend noch einfach, weil die Mannschaft ist abgestiegen, wollte sich in der Niederrheinliga wieder stabilisieren, eventuell mal nach oben schauen, hat sicherlich der ein oder andere gedacht. Und jetzt stehst du im Augenblick auf dem Abstiegsplatz. Das ist natürlich schon eine gewisse Enttäuschung, aber ja.
Trainer Britschow, der auch schon mal bei der ersten Mannschaft war.
Ja, aber ich glaube, da den Trainer jetzt in Frage zu stellen,
das wäre
völliger
Blödsinn.
So war es
nicht gemeint,
er stellt vielleicht auch andere Ansprüche, wer weiß. Ja, da muss sich so eine Mannschaft auch erstmal drauf einstellen.
Ja, ich glaube schon, dass er gerne wieder Seniorenbereich trainieren würde. Aber es gibt auch
Spekulationen. Aber der wird trotzdem seine Aufgabe da nicht lustlos angehen.
Das Tolle beim Fußball ist, das geht ja in alle Richtungen. Es gibt ja Spekulationen, dass es bei der A-Jugend nicht reicht. Und dann gibt es aber auch Spekulationen, dass er ja auch die Senioren wieder übernehmen könnte beim WSV, weil es da ja auch nicht läuft. Also sozusagen.
Ja, immer wenn er die Senioren trainiert hat, hat er gute Arbeit geleistet, muss man ganz ehrlich sagen.
Ein buntes Feld der Fantasien sozusagen.
Wenn du solche Ergebnisse erzielst, dann ist es normal, dass es Spekulationen gibt. Also damit muss man dann auch irgendwie
klar. Da können wir gespannt sein, wie es die Woche läuft, ob sich was ändert personell. Man weiß nicht, wie sich was ändern soll. Dann ist im Moment halt schwer zu entscheiden. Der WSV hat ja auch nicht das viele Geld, um jetzt da 5, 6 Trainer auf seiner Gehaltsliste stehen zu haben. Das ist natürlich auch ein Faktor. Wir können gespannt sein, wie es weitergeht. Es muss was passieren, es muss eine Reaktion kommen. Also mein Tipp ist, dass in Düren die Reaktion kommt, dass dann halt eben eine andere Mannschaft auflaufen wird, die wieder die Motivation zeigen muss, die sie vielleicht gegen Düsseldorf gezeigt hat oder gegen Solingen halt in Unterzahl auf keinen Fall verlieren zu wollen. Das muss man ja auch sagen. Das geht rauf und runter, was so die Einstellung und Intensität des Spiels angeht. Und ich erwarte, dass es da wirklich ein ganz anderes Spiel geben wird. Wenn nicht, dann wird es wirklich schwierig. Also wenn da keine Reaktion mehr kommt. Und ich glaube, wir freuen uns alle auf das nächste Wochenende. Wir fahren nach Düren, freuen uns auf die Bratwurst und auf 3 Punkte für den WSV, Günther.
Auf jeden Fall.
Und am Montag, Winnie?
Ja, auf jeden Fall.
Also ich glaube, alle, die Spaß am Fußball haben, die Jungs jetzt zu sehen, U20-Auswahl, das ist schon was ganz Besonderes. Gegen Ghana ist auch mal was ganz anderes als die vorherigen Auswahlspiele. Da ging es ja meistens gegen Nordirland oder gegen europäische Mannschaften, die jetzt nicht aus der ersten Reihe sind. Aber jetzt Ghana mit einer Mannschaft aus Afrika, die richtig viele super Talente haben.
Gute Talente bestimmt, ja.
Das wird ein spannender.
Ja, Afrika ist sehr spannend. Ich darf erzählen, ich war gerade in Tansania und da spielt am Strand jeder Fußball. Also da, du siehst überall am Strand irgendwelche Kreise, wo die sich gegenseitig Plastikbälle zuspielen, direkt spielen, oder wo sie ein Spielchen machen, wo sie noch Training am Strand machen oder eben auf den Plätzen, auf Plätzen, wo hier wahrscheinlich die Damen vom Wuppertaler SV auch nicht spielen würden. Und das war gemein. Nein, aber auf katastrophalen Plätzen wird trotzdem da strukturiertes Training gemacht. Das ist wirklich der Straßenfußballer. Da kann man immer gespannt sein, was da rauskommt. Also mich wundert, dass aus Tansania noch kein Spieler hier in Deutschland irgendwie groß geworden ist. Und so ähnlich dürfte das bei Ghana ja sein, wo wir einige gute Spieler haben, wo wir Michael Luyambula, unser Torwart vom WSV, hat Wurzeln in Ghana, glaube ich. Mhm. Da kann man sich freuen und da sollte auch jeder Wuppertaler vielleicht mal dran denken, warum man da nicht hingeht. Wir haben jetzt ein schönes Stadion, wir haben einen tollen Rasen und jetzt kann man mal die Früchte ernten, dass man so ein Spiel sieht, dann bitte doch vorbeikommen.
Karten kann man über den DFB bestellen, das ist ganz einfach im Internet zu finden und sind auch zivile Preise, also wie gesagt, kann man nur empfehlen. Uni Wieler haben wir früher gespielt, wann war Spielschluss, wenn wir auf der Straße gekickt haben?
Ja, bis meine Mannschaft gewonnen hat.
Oder?
Oder bis es dunkel wurde.
Bis man die Pfosten nicht mehr sehen kann.
Ah, okay.
Jetzt machen wir auch wieder das Licht aus. Ja, bis nächsten Montag. Tschüss.
Tschö, danke. Tschüss.
Dies ist ein Podcast der WZ.